AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Wir bei Payment and Banking stellen immer wieder fest, dass die Umsetzung von Omnichannel-Strategien herausfordernd ist. Insbesondere die vollständige Integration der Zahlungsabwicklung über sämtliche Vertriebskanäle. Ein großes Hindernis kann hierbei die Vielzahl unterschiedlicher Systeme sein, die eine ganzheitliche Betrachtung der Waren- und Zahlungsströme erschwert. Mit der Commerce-Plattform hat der Zahlungsdienstleister PayOne nun eine Lösung entwickelt, die es ermöglicht, alle technischen Komponenten zu verknüpfen. Reibungslose Abläufe garantiert. Ganz im Sinne von Seamless Commerce. Mehr dazu auf payone.com/omnichannel.
Herzlich willkommen zur dritten Episode von AI in Finance in diesem Jahr. Und wir haben mal wieder ein randvolles KI-Paket für euch alle gepackt. Heute gibt es News-Satz aus allen Ecken der KI-Welt. Wir sprechen über ein paar größere Deals. Wir haben ein paar gescheiterte Gadgets. Neue Modelle, da passiert ganz viel. Und ich glaube auch ein klitzekleines bisschen über Finanz-KI-Action hast du mitgebracht, Mike. Also ne, schnappt euch einen Kaffee oder gern was Stärkeres. Bei uns ist es noch früh. Wir bleiben beim Kaffee und Tee und werfen gemeinsam einen Blick auf die neuesten Entwicklungen. Mike, wie geht's?
Der eiskalte Winter geht langsam vorbei. Das ist schon mal die gute Nachricht. Hier ist es wirklich sehr, sehr, sehr kalt. Ansonsten geht's ganz gut. Ich hatte letzte Woche, um das einmal auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitzuteilen, ja, und natürlich könnt ihr auch im Nachgang noch gerne Beileidsbekundungen schicken, eine wirklich schlimme Männergrippe dahingerafft. Also mir ging es nicht so richtig gut, aber jetzt wieder am Rechner und freue mich auf den Podcast. Du hast es gesagt, wir haben wirklich viele Nachrichten mitgebracht und ich würde vorschlagen, lieber Sascha, hau mal raus.
Genau, wir starten mal wieder mit unserem Lieblingsbuddy Sam. Denn OpenAI macht ein bisschen Frühjahrsputz. Also wir dachten ja, gefühlt so ein bisschen, OpenAI gönnt sich nach all den neuen Modellen der letzten Monate auch mal wieder eine Pause und fokussiert sich darauf, die Sachen so ein bisschen schön zu machen, vielleicht mal feucht durchzuwischen. Fehlanzeige. In ein paar Wochen kommt nämlich jetzt schon GPT 4.5. Ich glaube intern auch liebevoll Orion genannt. Und das, sagt auch Sam Altman, es soll nur ein Zwischenschritt sein, bevor GPT 5 noch wohl in diesem Jahr die Bühne betreten soll. Hat er letztes Jahr auch schon einmal gesagt, dann wieder zurückgezogen. Aber dieses Jahr soll es sich wohl wirklich manifestieren. Und das Ganze, und das finde ich am spannendsten an dieser News, mit einem radikalen Strategiewechsel. Bisher waren ja die OpenAI-Modelle im Portfolio gefühlt eine sehr wilde Mischung aus verschiedenen Modellen. Und es war gar nicht so leicht zu wissen, welches Modell jetzt auch für welche Aufgabe am besten ist. Das sehen wir auch jetzt, seitdem O3 da ist, dass einfach niemand so richtig weiß, was er jetzt gerade auswählen und klicken soll. Und das soll sich mit GPT-5 spätestens ändern, denn Ziel von Altman ist eine einheitliche KI, die dann selbst entscheidet, wie tief sie eine Aufgabe bewertet, analysiert und dann welche Werkzeuge und welches Modell dahinter sie dann auch benutzt. Und Orion, also GPT 4.5, wird laut Sam Altman jetzt das letzte klassische Sprachmodell sein, bevor OpenAI dann später in diesem Jahr den Schalter umlegen möchte. Und ja, danach ist dann Schluss mit separaten Modelllinien. Alles läuft nur noch auf eine vereinheitlichte KI hinaus und das bedeutet dann auch, dass das aktuelle O3-Modell dann einfach in GPT 5 integriert wird.
Macht total Sinn und ich erwische mich ja selber dabei, dass ich manchmal mehr Zeit damit verbringe, die jeweiligen Modelle auszuprobieren, wenn ich eine Frage gestellt habe, um die Antworten miteinander zu vergleichen, als die eigentliche Aufgabe gedauert hätte. Also das ist dringend notwendig und man verliert in der Tat den Überblick. Und wir haben es letztes Mal ja auch kurz flankiert und angerissen, OpenAI oder O3 Mini ist jetzt ausgerollt. Da gibt es ja auch nochmal zwei Modelle, einmal O3 und O3 Mini. Da muss man auch immer überlegen, was wählt man jetzt aus. Inzwischen ist es aber so, dass O3 Mini nicht nur mehr als reines Textmodell verfügbar ist, sondern man kann auch jetzt, das ist Anfang der Woche live gegangen, auch endlich wieder Dateien hochladen. Das war einer der Gründe, warum man auch oft switchen musste. Das heißt, O3 kann halt Dateien und auch Bilder jetzt interpretieren und es gibt jetzt wenig Grund noch, bis auf die Tatsache, dass es ja noch GPT 4.0 TAS gibt, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, GPT 4 zu benutzen.
Ja, geht mir auch so. Ich hänge auch in O3 und klicke ab und zu mal zu den anderen Modellen, aber auch Es ist gar nicht so leicht, dann zu verstehen, welche das bessere Reasoning haben, welche die besseren schriftlichen oder rhetorischen Skills haben. Und ich glaube, mit GPT-5 ändert sich dann zumindest dieser Teil. Und ich glaube, auch für die NutzerInnen weltweit ändert sich dann einiges, weil die Gratis-User bekommen dann, glaube ich, einen unlimitierten Zugang zum dann neuen Standardmodell. Ja. Ne? Wobei sich, glaube ich, OpenAI auch so ein paar Lücken da noch offen hält. Dann gibt es die Plus-User, das sind wir beide. Wir halten dann eine leistungsfähigere Version mit besseren Fähigkeiten als die Gratis-User, und die eigentlichen Pro-User, das sind die, glaube ich, $200 pro Monat hinlatzen, die bekommen dann den vollen Funktionsumfang und immer auch, glaube ich, das modernste Feintuning und damit auch die fortschrittlichste Version. Schauen wir mal, ja. Also die wollen es zur echten Denkmaschine aufbauen, und was ich so auch ganz interessant finde, habe ein bisschen darüber gelesen, das nennt sich jetzt halt irgendwie LRM, das soll also Large Reasoning Modelle sein. Das heißt also Modelle, die mit dem Reinforcement Learning trainiert werden, die wir ja vor zwei, glaube ich, Episoden mal hier diskutiert haben, und dann auf Aufgaben reagieren, als hätten sie ein eigenes Gedankengerüst und ein wirklich menschlich neuronales Netzwerk.
Das Reasoning kann man sowohl bei OpenAI, aber auch als bei DeepSeek, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, immer sehr schön sehen, wie der Gedanken oder der vermeintliche Denkprozess ist. Ich hatte noch eine Frage an dich. Nutzt du eigentlich das GPT-4-Aufgabenmodell? Also nutzt du das Task-Feature, was es gibt?
Ich habe es einmal probiert, aber das war super langsam und hab's dann nicht mehr gemacht. Ich benutze sehr gerne Canvas. Das macht Spaß, weil es einfach so ein bisschen ist wie auch, Microsoft 365 oder Google Docs, wo du einfach dann bestimmte Teile einfach nur mal reiterieren kannst, einen Kommentar dran machen, den er dann entsprechend interpretiert. Also das benutze ich für verschiedene Sachen, gerade wenn ich ein Strategiethema habe, wo ich mich selbst sparen will, dann schreibe ich da was und lasse mich korrigieren und habe am Ende halt etwas, wo ich sage, das passt genau. Aber Task selbst noch nicht, weil, also ich glaube, also die einfachen Tasks, die es schon kann, die habe ich dann, glaube ich, bei mir selber in Reminder und Siri, if this, then that, nachgebaut. Und so für schwierigere Assistant-Themen geht es noch gar nicht richtig, oder?
Ja, also für so schwierig, also im Prinzip beschränkt sich ja das Thema Task auf Websuche, Informationen bereitstellen. Ich nutze es tatsächlich regelmäßiger, weil ich mir so einen eigenen Newsletter oder Newsfeed, kann man sagen, zusammengestellt habe. Ich habe also einmal den Prompt geschrieben nach dem Motto, das möchte ich gerne morgens lesen, und die Nachrichten da drin sollten nicht älter sein als. Und das, was da rauskommt, funktioniert ehrlicherweise nicht immer. Also auch wenn man sagt, keine Nachrichten älter als 3 Tage, sind schon mal manchmal auch Nachrichten aus 2014 drin. Das ist sehr irritierend, wenn man nicht genau nachschaut, wo man denkt, das ist aber jetzt interessant. Aber davon abgesehen.
Angela Merkel erneut zur Bundeskanzlerin gewählt.
So ungefähr. Und denke, ach, die ist wieder zurück. Aber ich nutze es tatsächlich regelmäßig. Aber es ist auch ehrlicherweise so ein bisschen wie Google Alert auf etwas intelligenter. Also so richtig geil ist es noch nicht.
Ja, spannend. Also ganz am Ende, ich glaube, ihr könnt euch merken, OpenAI geht einen sehr mutigen Schritt in Richtung von einer hoffentlich dann sehr intelligenten All-in-One-KI, wo einfach kein Modellhopping mehr notwendig ist oder keine komplizierten Auswahlmenüs, sondern einfach nur eine KI, die sich genau darum kümmert, für das, was ihr von ihr möchtet. Genau, es gibt ein bisschen was Neues aus der EU, habt ihr bestimmt verfolgt, und wir wollen gar nicht so ganz tief auf diesen AI Action Summit eingehen, den es ja letzte Woche in Paris gab, aber die Europäische Kommission geht jetzt in die Offensive und will mit einer neuen Initiative, die sie Invest AI nennt, quasi eine europäische KI-Forschung und auch eine KI-Infrastruktur ausbauen. Das hat zumindest Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin der EU auf diesem AI Action Summit in Paris in der letzten Woche angekündigt. Und sie sagte, dass insgesamt 200 Milliarden Euro in die europäische KI-Entwicklung fließen sollen, mit dem Ziel, dass Europa einfach unabhängiger wird, ne? Unabhängiger von den USA, von China, eigene Rechenpower, mehr Datenräume. Und das Herzstück von dieser Initiative möchte sie, dass es 4 große KI-Gigafactories sind, wo dann über 100.000 High-End-Chips von Nvidia und Co. halt irgendwie drin sein sollen. Also tatsächlich 4-mal mehr als in allen bisherigen Rechenzentren on European Solid Ground. Genau, hier sollen dann irgendwie auch komplexe KI-Modelle trainiert werden, vor allem aber fokussiert auf Medizin, auf Wissenschaft und auf Industrie. Ja, schon spannend. Also sie versuchen so diesem Stargate-Thema von Trump aus den USA mit den 500 Milliarden was entgegenzusetzen.
Was dringend notwendig ist, to be honest, auch wenn man immer oder ich persönlich mal so ein bisschen skeptisch bin, was unsere Initiativen in Europa als auch in Deutschland betrifft. Nichtsdestotrotz braucht es das ganz, ganz dringend. Das sieht man wirklich jetzt gerade an den politischen Entwicklungen und eine gewisse Souveränität, insbesondere auch beim Thema KI. Und wir kommen ja auch später nochmal auf den Launch beispielsweise von Grok. Ist es wichtig, dass wir gerade weil es ja um Informationen und um sogenannte Wahrheiten geht, dass wir entsprechend eigene Modelle haben, die nicht irgendwie befangen sind.
Absolut. Ich frage mich ja, wie das Ganze finanziert wird, weil das haben wir ja schon bei Stargate immer moniert, dass diese 500 Milliarden, also die werden ja irgendwie dreimal abgerechnet. Da war sie nicht ganz klar. Also ich bin da versucht, so ein bisschen tiefer einzusteigen. Es gibt wohl so einen 29 Milliarden Euro Fonds, der dann aus diesen großen EU-Programmen, so Digital Europe und Horizon Europe, gespeist werden. Die kennt man. Aber also da fehlen halt irgendwie noch ein paar. Und 150 Milliarden möchte sie auftreiben von Industrie, von Providern und so klassischen großen Investoren, also tatsächlich VC und PE. Schauen wir mal. Ja, ich meine, das ist ja auch ein groß angelegtes Thema. Ich glaube, da müssen sich halt irgendwie alle Staaten in der EU wirklich auch entsprechend engagieren. Und es geht natürlich auch um den Aufbau gemeinsamer europäischer Datenräume. Ja, es geht um Bildungsinitiative, Fachkräfteforderung oder Förderung vielmehr. Und ich glaube, ganz am Ende, also auch eine, wie ist das dann wieder mit dem EU AI Act zu verbinden? Weil aktuell ist es schon so, das Ding ist halt einfach ein Bremsklotz bei uns und das darf es halt nicht werden, sondern das Thema Absicherung und Regulatorik ist wichtig, aber wenn du diese 200 Milliarden halt irgendwie hast und davon halt irgendwie auch ein signifikanter Teil in die Regulatorik und administrative Bürokratievorhaben geht, dann ist es einfach wieder Perlen vor die Säue.
Das ist leider so. Und was es natürlich auch braucht, sind Investoren, Unternehmen, Companies, die ebenfalls viel Geld in die Hand nehmen. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Green Card-Modell für Bill Gates und Co., dann kommen die nach Europa und wandern bei uns ein. Es gibt ja durchaus noch Menschen, glaube ich, transatlantisch, die nicht so schräg drauf sind.
Genau. Apropos schräg, J.D. Vance war natürlich da, ne? Also der neue US-Vizepräsident. Mir geht es noch nicht so richtig von der Zunge, aber ich glaube, an den müssen wir uns gewöhnen. Und der hat auch auf dieser Veranstaltung, durfte der reden und ist irgendwie als Peter Thiels Ziehsohn ja auch dafür bekannt, rhetorisch ab und zu mal halt irgendwie ins Fettnäpfchen zu treten. Und er macht in seiner Rede auf jeden Fall deutlich, dass er den AI-Act nicht nur Innovationshemd, sondern wirklich als Bullshit betrachtet. Und ganz am Ende, alle Staaten haben unterschrieben, aber er natürlich nicht, die USA verweigerten die Unterschrift unter dieser Abschlusserklärung des KI-Gipfels und er sagte ganz klar, der Text forderte so einen nachhaltigen und inklusiven Einsatz von KI und fairen Zugang zu Technologie, Wahrung von Menschenrechten, Gleichstellung von Geschlechtern, sprachliche Vielfalt. Das sei jetzt nichts für ihn und das ist auch nichts, was wirklich eine Priorität oder Fokus von diesem ganzen Thema hätte. Und UK, also Großbritannien, schloss sich dann auch der US-Position an und verzichtete auch auf eine Unterschrift. Wahrscheinlich, weil sie irgendwie auch mit Blick auf künftige transatlantische Deals, den die Nase eher halt irgendwie hinten drin haben.
Ja, das ganze Drama in wenigen Sätzen zusammengefasst. Also es bleibt spannend und wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir nicht nur bei diesem Thema, aber wir haben ja unseren AI-Podcast allen voran beim Thema AI, dort eine entsprechende, naja, Alternative beziehungsweise europäische Souveränität aufbauen können. Es braucht es mehr denn je.
Ja, sehr gut. Ich hab was von Jan LeCun mitgebracht, von dem haben wir immer mal gehört. Das ist dieser, ja, wie nennt sich das einfach, der Kopf hinter Metas KI-Forschung, kann man, glaube ich, sagen. Ich glaube, er selbst hat sich mal vorgestellt irgendwie als der führende Denker im Bereich Machine Learning. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber zumindest ist es halt irgendwie derjenige, der das Thema KI seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, aber jetzt halt irgendwie auch seit wenigen Jahren bei Meta vorantreibt.
Kleine Anekdote, ich habe den Namen Jan LeCun schon oft gehört von dir. Du hast es ja auch schon in unserem Podcast schon immer mal wieder gesagt und ich hatte immer bei dem Namen so einen Schweden vor Augen, Jan LeCun geschrieben, aber er wird ganz anders geschrieben.
Oh, kommt gerne, mon
ami. Ja, YANNLECUN mit Nachnamen und ich nehme mal an, der ist asiatischer Herkunft. Ja. Kein Schwede.
Nee, ist er nicht. Genau. Und also der ist schon auch echt berühmt. Der wurde für seine Arbeit einen Turing-Preis ausgezeichnet und hat tatsächlich auch von der Queen Elizabeth einen Preis erhalten. So. Wichtig, der ist zwar so der Chef, KI-Gott bei Meta, aber der sieht diesen ganzen Hype ziemlich kritisch. Und während Meta im neuen, modernen Pariser Büro neue Innovationen auch diese Woche präsentierte, also einen total geilen steuerbaren Roboterhund zum Beispiel, müsst ihr euch mal anschauen, nutzte Le Cun mal wieder diese Gelegenheit, um sich gegen die populäre Vorstellung zu positionieren, dass künstliche Intelligenz durch immer größere Modelle auch automatisch immer besser wird. Seine Kernthese ist, und die hat er jetzt wieder sehr rhetorisch hart vertreten, dass generative KI alles ist, aber nicht die Zukunft. Und er sagt halt irgendwie, dieses blinde Vertrauen in immer größere Sprachmodelle ist für ihn ein totaler Irrweg, dass sich die Welt nicht durch Sprache abbilden lässt. Und er sagt, echte Intelligenz braucht Sprache gar nicht zwingend. Und auch die Annahme, dass diese Large Language Models irgendwann zu einer Artificial General Intelligence, also AGI, führen, sei für ihn total irreführend. Und er setzt stattdessen lieber so auf Robotersysteme, die in der realen Welt dann nützliche Aufgaben übernehmen sollen, und sieht hier den eigentlichen Engpass in der KI-Forschung, weil er sagt, Menschen lernen intuitiv. Ja, die lernen intuitiv Autofahren, die lernen komplexe motorische Fähigkeiten zu entwickeln. Und er sagt, das lässt sich gar nicht so leicht übertragen, weil es gibt bis heute kein wirklich autonomes Fahrzeug. Obwohl halt seit vielen, vielen Jahren daran gearbeitet wird, also zumindest in diesem Level 5 autonom, also in der 100%igen Autonomie. Und es ist immer noch super schwierig, einen Roboter zu entwickeln, der sich so geschmeidig bewegt wie ein Mensch, wie eine Katze. Es ist immer noch eine riesige Herausforderung und deswegen ist er der Meinung, dass es einen vollkommen anderen Ansatz bedarf, um dieses Thema AGI zu schaffen, wenn es überhaupt möglich ist. Und er kritisiert natürlich damit total diesen dominierenden Silicon Valley-Ansatz, der ja vor allem auf gigantische KI-Modelle und so eine aggressive Skalierung setzt. Ja, schauen wir mal, ob er recht behält oder ob Gen AI dann doch der richtige Weg ist.
Ja, ich glaube schon, also dass eine große Wahrheit drin steckt in der Aussage. Ich meine, wenn man sich selber mal anschaut, es gibt immer wieder den Clash zwischen Theorie und Praxis und so kann man es ja auch vergleichen. Ich kann natürlich ganz viel lesen und ganz viel Wissen aneignen. Das bedeutet aber nicht, nur weil ich gelesen habe, wie man ein guter Fliegenfischer und Angler wird, dass ich dann auch in der Lage bin, Fliegen zu fischen, geschweige denn zu angeln. Also ich habe weder Wissen dazu, noch habe ich die Fähigkeit, das zu tun, aber das nur als Beispiel. Und ich glaube, das gilt natürlich für diesen Bereich ganz genauso. Und das Interessante ist, was du gerade gesagt hast, dass wir ja ohnehin an einen Datenengpass laufen. Das heißt, alle Daten, die es gibt, sind irgendwie erfasst. Noch nicht alle. Es gibt noch so ein paar Bibliotheken, wo Bücher digitalisiert werden. Aber das echte Leben findet halt draußen statt. Und das wird, glaube ich, interessant in dem Moment, wo die AIs dieser Welt anfangen, Ohren und Augen zu bekommen. Und ich meine, OpenAI hat ja schon ein bisschen was vorgestellt. Das alleine hilft natürlich nicht, weil du müsstest ja mit deinem Smartphone oder du mit deiner Meta Ray-Ban die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Ich habe dich übrigens noch nie mit der Brille gesehen, wenn ich ehrlich bin. Solltest du beim nächsten Mal aufziehen. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, das fehlt halt. Und dieses echte Leben kann ich total nachvollziehen, wo du wirklich intuitiv lernst, Probleme zu lösen. Das könnte vielleicht dann auch tatsächlich zum Durchbruch im Bereich AGI führen.
Ja, es bleibt spannend. Es ist auf jeden Fall mal ein ganz anderer philosophischer Ansatz dahinter, obwohl er ja mit seiner Firma Meta ganz klar halt irgendwie auch in diesem Game der Riesen-LLMs ist und halt irgendwie ein Ding als nicht proprietär, aber zumindest halt irgendwie offenes Modell, aber trotzdem in der Größe und der Parametrisierung der Token immer größer entwickelt. Na, schauen wir uns mal an und bleiben wir auf jeden Fall dran. Und das ist ja das Gute bei Jan Le Cun, der referiert sehr, sehr oft darüber und schreibt gefühlt irgendwie auch jede Woche ein riesengroßes Werk dazu.
Der alte Schwede.
Jan Le Cun, der alte Schwede. Genau, also ich habe noch eine schöne Sache zum Thema Agentic, wie ich es ja irgendwie versuche, immer regelmäßig zu machen und mich damit auch viel zu beschäftigen. Das ist das Thema KI-Agenten. Ja, die sind ja, haben wir beim letzten Mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, dass sowohl Perplexity als auch OpenAI jetzt ihre eigenen Agenten haben. Die Idee ist, die sind für uns im Internet unterwegs, erledigen für uns ihre Aufgaben. Das kann einkaufen sein, Formulare ausfüllen, das kann eine Reise oder einen Termin buchen. Und ich habe das immer tatsächlich sehr positiv bewertet, habe ein bisschen damit auch rumgespielt, Gott sei Dank ohne meine Kreditkartendaten einzugeben. Denn die Dinge haben wohl eine sehr, sehr beunruhigende Schwachstelle. Die sind erschreckend leicht angreifbar. Es gab jetzt ein Paper von Forschern von der Columbia University und der University of Maryland. Und die haben gezeigt, dass es total einfach ist, diese intelligenten Assistenten auszutricksen mit potenziell sehr verheerenden Folgen. Ja? Also die Forscher haben die einfach mal getestet, vor allem das Ding von Anthropic. Und obwohl sich die Ergebnisse speziell auf dieses eine Modell beziehen, dürfte das Problem grundsätzlich irgendwie auch für alle anderen KI-Agenten gelten. Die haben das so ähnlich gemacht, wie wir schon mal hier gesprochen haben, dass so ChatGPT-Agenten damals auch vergiftet werden, ja, also mit Prompt Injection und Co., sodass die quasi manipulierte Inhalte akzeptieren und verbreiten. Und dann haben sie gesagt, sie locken einfach mal so einen KI-Agenten über einen gefakten Reddit-Beitrag auf wiederum eine gefälschte Webseite, die dann vorgab, ein seriöser Online-Shop zu sein. Und dort ließen sich die Agenten dann dazu überreden, Kreditkartendaten und Nutzerdaten einzugeben, was sie auch gemacht haben, in 100% der Fälle, was natürlich ein absolutes No-Go ist, ne? Und da habe ich das erste Mal geschluckt, als ich mir das irgendwie nachgelesen habe. Und dann wird es aber doch schlimmer, weil auf einer anderen manipulierten Webseite luden die KI-Agenten dann quasi Viren und schädliche Software runter. Und wenn du dich halt irgendwie über einen normalen Windows-PC eingeloggt hast, ist das Ding dann tatsächlich in dein E-Mail-Postfach, also während du in deinem E-Mail-Postfach eingeloggt bist, konnte der Agent Phishing-Mails aus deinem persönlichen Account verschicken. Also so ein richtiger What-the-fuck-Move, ja?
Ja. Ja, ich sehe noch Optimierungsbedarf.
ich habe mich so ein bisschen irgendwie dann am Wochenende verfangen. Und das Brisante ist halt, dass also diese Art von Angriff erfordert überhaupt keine besonders technischen Kenntnisse. Ja. Ich konnte das super einfach nachvollziehen. Und am Ende ist alles genau auf diesen sehr simplen, bekannten Techniken, über die wir letztes Jahr hier viel besprochen haben, also Prompt Injection, Jailbreaking, Data Poisoning, mit denen sich ja grundsätzlich alle KI-Modelle immer noch so ein bisschen manipulieren lassen. Doch während so ein Large Language-Modell quasi nur dir falsche Informationen liefert, sind aber handelnde KI-Agenten einfach super gefährlich, weil sie die Dinge halt im echten Internet für dich in deinem Namen mit deinen Kreditkartendaten tun können.
Ich hatte ja letztes Mal dieses Tool getestet, Pipe, ich komme nicht mehr auf den Namen jetzt gerade, es liegt mir auf der Zunge, aber da ging es um was sehr Ähnliches, also dieses GitHub-Projekt, wo du auch alle möglichen Freigaben gegeben hast. Ich habe es dann nach einer Stunde wieder deinstalliert, weil es mir auch zu spooky war, weil du ja selber nicht mehr so 100% nachvollziehen kannst, was passiert jetzt hier gerade, wenn du alles freigibst und dass dieser Agent anfängt, da in der freien Wildnis rumzukamellen. Also das ist die gute Nachricht an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir testen das immer für euch alles und geben auch immer Rückinfo, wenn irgendwas grandios in die Hose geht.
Genau, aber also ich wäre auf jeden Fall vorsichtig an eurer Stelle, wenn ihr mit Perplexity, Anthropic und OpenAI jetzt die neuen Agenten prüft. Und also wenn die halt irgendwie eine saubere API zu Uber und Co. haben, was jetzt gerade bei OpenAI gebaut wird, dann ist es, glaube ich, okay. Aber auf irgendeiner shady Website irgendwas bestellen zu lassen, das würde ich an der Stelle erstmal vermeiden und würde noch keinen Zugriff wirklich auf meine intimsten Daten geben.
100% Zustimmung.
Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Extraordinary Tales, wo Zahlungsverkehr zur Familienangelegenheit wird und Payment-Legenden geboren werden. Bereit für ein Märchen, das selbst die Brüder Grimm vor Neid erblassen lässt? Dann kommt zu PAX 25 am 12. und 13. März im Tippi am Kanzleramt. Hier werden Payment-Legenden vor euren Augen geschrieben. Was euch erwartet? Familiäres Flair. Wie ein Klassentreffen. Nur, dass alle über Zahlungsverkehr schwärmen. Kontroverse Diskussionen. Endlich Leute, die nicht einschlafen, wenn ihr von Transaktionen schwärmt. Vielfalt. Von der guten alten Girocard bis zum Bezahlen per Augenzwinkern. Edutainment Deluxe. Lernen war noch nie so unterhaltsam. Networking on fire. Kontakte knüpfen, schneller als der Kartenleser piepsen kann. Unterhaltungsgarantie. Wer gähnt, spendiert Getränke. Und als Sahnehäubchen unsere legendäre Afterparty mit echten Payment-Pionierinnen. Seid dabei, wenn wir die Extraordinary Tales zum Leben erwecken. PAX 25 wird epischer als die Einführung des Euros. Payment Edutainment, Next Level. Ihr seid die Heldinnen dieser Geschichte. PS, wer nach der PAX nicht mindestens 3 Payment-Märchen kennt, bekommt sein Eintrittsgeld zurück. In Märchengold versteht sich.
Ja, wir machen mal weiter. Weil wir so schön über OpenAI sprechen, ich überspringe jetzt 2 Nachrichten. Sascha, die kannst du ja vielleicht gleich noch einklöppeln sozusagen. Aber weil wir so gerade beim Thema OpenAI waren, eine passende Meldung, ihr habt es alle mitbekommen. Wir sagen es auch nur noch mal der Vollständigkeit halber. Es gab einen Angebot von Elon Musk, formerly known als Präsidentenberater und vielleicht auch heimlicher Präsident, man weiß es nicht. Jedenfalls gab es in der letzten Woche ein Übernahmeangebot von Elon Musk und einem Konsortium aus von Investoren. Ehrlicherweise hat er es nicht alleine angeboten, aber er war da federführend am Start. Und zwar hatte er die wahnwitzige Idee, OpenAI für knapp 100 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Und da gibt es ein sehr schönes Interview mit Sam Altman zu, wie er das kommentiert. Und es ist nicht nur so, dass er gesagt hat, dass das alles großer Quatsch ist. Also die haben das Angebot abgelehnt, sondern es sind zwei Dinge passiert. Auf der einen Seite hat er sehr großes Mitleid für Elon Musk zum Ausdruck gebracht. Das ist ja ein sehr verbitterter und sehr unglücklicher. Also er hat das Wort unglücklicher Mensch in den Mund genommen, weil er irgendwie nicht in der Lage ist, ein eigenes konkurrenzfähiges Produkt zu entwickeln. Und hat dann gleichzeitig, und das fand ich ein bisschen witzig, wenn ich ehrlich bin, angeboten, doch Twitter für 10 Milliarden oder vielmehr X für 10 Milliarden zu übernehmen. Das fand Elon Musk wiederum nicht so richtig witzig. Also das geht noch ein bisschen hin und her. Aktuell ist der Stand, also das Drama sozusagen oder Mini-Drama zu Ende, weil der Vorstand von OpenAI unter der Führung von Sam Altman einstimmig dieses entsprechende Angebot abgelehnt hat. Das heißt, momentan gibt es da nichts zu verkaufen, aber man sieht natürlich, dass man versucht mit allen Mitteln sich ja solchen Unternehmen auch einzuverleiben, was in dem Fall nicht ganz ungefährlich gewesen wäre. Weil, da kommen wir ja wie gesagt gleich zu, X unter der Führung von Elon Musk gerade Grok 3.0 noch in der Beta-Version, aber gelauncht hat. Aber wir können auch direkt drüber gehen, oder? Zu Grok.
Ja, ja, Grok ist auf jeden Fall auch etwas Schönes irgendwie für unsere Hörerinnen und Hörer, aber also es gibt gefühlt jede Woche Popcorn-Momente zwischen OpenAI und Elon. Und ich glaube, er lässt auch nicht so richtig locker. Schauen wir mal. Aber jetzt war er busy, weil er hat jetzt auch mit seiner Firma XAI seine neue KI-Modellfamilie Grok 3 enthüllt. Und das tatsächlich mit sehr viel Tamtam in einem Livestream auf X. Die neuen Modelle kommen dann in mehreren Varianten. Es gibt wieder eine Mini-Version für schnelle Anwendungen. Es gibt ein Standardmodell, wie immer jetzt. Und es gibt auch eine Reasoning-Variante, die dann, wie immer, auch bei logischen Aufgaben glänzen soll. So, Training
wichtig
war
in dem Zusammenhang. Genau, oder mach du bitte.
Nee, alles gut. Spring mal rein.
Ich mag es, wenn du mich spring mal rein. Also wichtig, glaube ich, in dem Zusammenhang, man darf es nicht belächeln, auch wenn wir jetzt so ein bisschen gesagt haben, tatsächlich, was die Benchmarks betrifft, ist Grok 3, auch wenn es aktuell noch Beta ist, sehr, sehr performant, sehr, sehr schnell und momentan auch im Vergleich zu den anderen Modellen. Es gibt ja verschiedene Benchmarks, die man dann immer zuzieht, sehr viel schneller, sehr viel leistungsfähiger als andere Modelle. Das ist so ein bisschen, wie sagt man, Hase-Igel, also das kann morgen schon wieder anders sein, aber der aktuelle Status ist schon so, dass Grok 3 sehr, sehr performant ist und verfügbar im Prinzip für die breite Öffentlichkeit. Also auch in Deutschland, wer möchte, kann sich im App Store für iOS und im Google Play Store die Grok-Anwendung herunterladen. Und mit dem entsprechenden X-Account kann man Grok selber nutzen und testen. Und das Ding ist insofern crazy, weil, und darauf besteht ja auch Elon Musk, dass es im Prinzip ein unzensiertes Modell ist. Und ich weiß nicht, wie er Zensur genau definiert, aber es ist zumindest so, dass man sehr fragwürdige Dinge fragen kann und man kann auch Bilder generieren, die nicht minder fragwürdig sind. Also das Thema Gewalt ist ohnehin kein Thema. Man kann durchaus Mickey Mouse mit Motorsäge und so und als Slasher und keine Ahnung was machen lassen. Aber man kann halt auch alle möglichen Celebrities oder Menschen der öffentlichen, wie sagt man, ich wollte sagen öffentlichen Rechts, das ist ja Quatsch, der Öffentlichkeit, also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Bilder generieren in wirklich unschönen Situationen. Da gibt es überhaupt keinerlei Zensur. Nichtsdestotrotz, und auch das weiß man, dass Grok es nicht immer so genau mit der Wahrheit hält. Das heißt, das Ding ist relativ befangen. Ja, und je nachdem, was man fragt, kriegt man ähnlich übrigens wie bei, wie heißt es doch, jetzt liegt es, hilf mir, wie bei DeepSeek, auch Antworten, wo man weiß, okay, das kann eigentlich so nicht sein, aber nichtsdestotrotz muss man das ernst nehmen. Also das Ding ist schnell, es kann jeder testen, wie gesagt, App runterladen im App Store und selber sich ein Bild machen. Es ist jedenfalls crazy und wild.
Ja, total. Und also Es sorgte halt vor allem für viel Aufsehen, weil die haben diese, es gibt ja, wie du richtig sagst, verschiedene Benchmarks und es gibt eine Plattform, die heißt EM Arena und da werden die meisten Modelle irgendwie hochgeladen. Und dieses Modell hat tatsächlich als erstes KI-System ever die Benchmark-Marke von 1400 Punkten geknackt. Vor allem halt für die Lösung von komplexen logischen Aufgaben und das auf einem Level, das bisher quasi nur OpenAIs teuerste Modell O1 Pro auch nur andersweise vorbehalten war. Dann gab es einen sehr prominenten Tester, das ist der André Kapati, das ist einer der OpenAI-Mitgründer, ehemaliger Tesla-Entwickler, also der kann schon was und ist auch bekannt für Objektivität und Unabhängigkeit. Und der hat das Modell total gelobt, der hat gesagt, dass es die beeindruckendsten Reasoning-Fähigkeiten hat, die er je gesehen hat. Also das ist schon krass, aber man muss halt irgendwie auch sagen, das Ding ist brutal entwickelt. Ne? Also Elon Musk hat dafür, glaube ich, 200.000 GPUs benutzt, alle in einem Rechenzentrum in Memphis. Das ist quasi 10-mal mehr Rechenpower als bei Grok 2, kann man auch sagen. Das ist total, total verrückt, ja. Und was ich auch spannend fand, als ich gelesen habe, es gibt so einen interessanten Twist, was sie verändert haben, weil xAI versteckt quasi einen Teil von diesen Denkprozessen in diesem Reasoning-Modell, ist quasi ein recht kluger Schachzug, um dann auch Konkurrenten via dieser Destillation, worüber wir letzte Woche bei DeepSeek gesprochen haben, quasi daran zu hindern, sich an den Erkenntnissen des Modells zu bedienen. Ich glaube, OpenAI versucht das jetzt auch mehr und mehr, aber wenn deine Informationen, deine Trainingsdaten quasi schon an neue Modelle wie DeepSeek geleakt sind, dann sind sie halt weg. Und ich glaube, das versucht Grok jetzt von Anfang an zu unterbinden, dass die Daten, auf die sie selbst trainiert haben, tatsächlich ihnen dann auch zu 100% obliegen und sich nicht halt irgendwie destillieren lassen.
Also viel Lob, wie du es gesagt hast, Kontroverse auch vor dem Hintergrund, dass der Chatbot darauf ausgelegt ist, auch auf heikle oder politisch unkorrekte Anfragen zu antworten. Also man kann alles fragen und man bekommt auch wirklich auf alles eine Antwort. Ich habe es eben gerade runtergeladen, ich habe noch nicht so viel getestet, aber war für den Moment etwas erschrocken, dass man durchaus nicht mehr um den heißen Brei reden möchte, wenn man bestimmte Dinge wissen möchte.
Aber hast du es als iOS oder wie
iOS? Kannst du runterladen.
Ah, okay. Das ist eine richtige App.
Ich hatte erst gelesen, dass es in der Beta nur für kostenpflichtige Accounts möglich ist. Ich habe keinen, ich habe einen ganz normalen Ex-Account, kann also ganz normal alles nutzen und schaut es euch an.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Bei dem ganzen Thema Destillation und DeepSeek vielleicht ein kleiner Einwurf, weil es gab so ein paar Stanford-Forscher, also von der Stanford University, und die haben was total Wildes jetzt probiert. Die haben für weniger als $50 ein Reasoning-KI-Modell entwickelt, das in den besagten Benchmarks tatsächlich fast so gut abschneidet wie OpenAI O1 oder das R1 von DeepSeek. Sie nennen es S1. Also langsam komme ich auch durcheinander. Aber diese Art und Weise der Destillation könnten tatsächlich KI-Geschäftsmodelle von großen Tech-Firmen ganz wild durcheinander bringen. Wie haben sie es geschafft? Sie haben, wie auch bei DeepSeek, statt Millionen in Training und in Hardware zu stecken, einfach diesen schlauen Trick benutzt mit dieser Destillationsmethode. Dabei wird also nicht das eigentliche Modell trainiert, sondern der Lösungsweg eines bereits existierenden Modells nachgeahmt. Ja, und in dem Fall war das von Google Gemini 2.0. Die fütterten quasi das Modell nur mit 1000 ausgewählten Fragen und mit detaillierten Antwortschritten quasi von Gemini. Die haben sich da ausgeborgt. Und das, ich habe Anführungsstriche gemacht bei ausgeborgt. Das komplette Training dauerte damit irgendwie 30 Minuten und sie haben sich dann 16 Nvidia-Chips von einer anderen Firma quasi ausgeborgt und haben dafür dann summa summarum halt irgendwie $50 über eine Cloud-Computing-Plattform gezahlt.
Also da sieht man mal, wie günstig das sein kann. Übrigens, weil du gerade auch nochmal DeepSeek gesagt hast und wir haben ja auch immer wieder gehört, naja, man kann ja DeepSeek auch irgendwie lokal installieren. Wer es testen möchte, es gibt jetzt einen wunderbaren Weg, das auf eine sehr einfache Art und Weise zu tun. Und zwar gibt es Opera. Der Opera ist ein alternativer Browser, den es seit wirklich vielen, vielen Jahren gibt. Den gibt es in einer Technology Preview, kann man sich für alle Betriebssysteme runterladen. Und bei Opera gibt es wiederum eine KI-Integration namens Aurora. Und dort kann ich das aktuelle DeepSeek-Modell runterladen, lokal. Das ist 8 GB groß und kann dann DeepSeek wirklich lokal laufen lassen. Es hat den Vorteil, es ist nicht zensiert. Es hat den Nachteil, der Rechner geht ganz schön in die Knie, wenn man Fragen stellt. Aber es ist mal eine einfache Möglichkeit, lokal ein LLM zu probieren und in dem Fall DeepSeek. einfach die aktuelle Technology Preview von Opera herunterladen.
Cool. Danke, kannte ich auch noch nicht. Ja, und also ich wurde in der letzten Woche, nachdem wir über DeepSeek und Destillation gesprochen haben, immer mal wieder gefragt, so, ne, warum machen das jetzt nicht alle und wieso wird halt weiterhin an diesen großen Modellen geschraubt? Das Problem ist oder der Haken, dass Destillation zwar dabei hilft, bestehende Modelle zu kopieren, aber es schafft einfach keine Innovation. Es wird weiterhin, muss man auch so klar sagen, einfach Milliarden und Abermilliarden an Investitionen brauchen, wenn man diesen Weg über Small- oder Large-Language-Modelle vorantreibt und wenn man einfach versucht, weitere Informationen an Trainingsdaten, die jetzt nicht unbedingt nur Sprache und Bücher, weil das ist alles begrenzt, aber im Sinne von Content, Videos, Live-Daten, Bewegungsdaten, biometrische Daten dort mit einzubeziehen, das kann man über Destillation nicht schaffen, weil es tatsächlich einfach nur, ne, wir haben letztes Jahr oft über das Habsburger Prinzip gesprochen, also quasi incestuoides Training oder Feintuning dann auch der Modelle ist. Aber wenn du neue Themen erreichen willst und neue neurologische Netzwerkverbindungen schaffen willst, brauchst du einfach eine größere Fülle an multimodalen Trainingsdaten und das funktioniert dann damit nicht. Genau. Und wenn wir darüber sprechen, was nicht innovativ ist, ist kurz zu Amazon und zu Alexa. Ich habe ja immer noch so ein Ding bei mir auf dem Tisch und ich hasse es immer noch. So sehr, aber irgendwie schmeiße ich es auch nicht weg. Und jetzt habe ich so ein bisschen darauf gehofft, dass die große KI-Revolution von Alexa jetzt kommt, aber nein, haben sie es wieder verschoben. Nee. Es gab einen schönen Bericht in der Washington Post, dass Amazon den ursprünglich geplanten Release-Termin von nächste Woche verschoben hat und der Grund ist, dass die neue Alexa wie immer einfach viel zu viele falsche Antworten gibt. Und jetzt sagen sie, in den USA werden sie versuchen, das Ding jetzt irgendwann im März, April rauszubringen. Sie haben es ja, glaube ich, schon vor anderthalb Jahren angekündigt. Zumindest haben wir schon ganz früh in unserer Podcast-Karriere darüber gesprochen. Aber die Entwicklung scheint offenbar einfach viel schwieriger zu sein als gedacht. Und deswegen verschieben sie auch permanent diese Veröffentlichung. Ich habe noch einen Bloomberg-Artikel dazu gefunden, aus dem letzten Jahr Oktober, dass die erste Version, die mal getestet wurde von Alexa, einfach ewig brauche, um Antworten zu generieren, also ewig im Sinne von Minuten. Und dann kommt halt irgendwie eine harte Halluzination raus, also eine völlig frei erfundene, aber teilweise überzeugend klingende Aussage. Und das kannst du natürlich nicht bringen. Und ich bin vor allem gespannt, wie sie es pricen, denn die wollen das als Premium-Version von Alexa, glaube ich, reinbringen und haben noch so eine Reihe an Zusatzdaten dazu. Also, keine Ahnung, natürliche Gespräche, die haben so einen Memory-Effekt, dass sich Alexa an frühere Unterhaltung erinnern kann und dann darauf aufbauen kann. Was ich ganz witzig finde, ist, dass sie so unterschiedliche Persönlichkeiten einbauen wollen. Sprich, die KI kann dann je nach Situation so eine angepasste Rolle einnehmen. Und du kannst, wenn du in einer Großstadt wohnst, das Ganze dann mit, keine Ahnung, Delivery Hero Vault oder sowas direkt connecten und sagen, Alexa, bestell mir halt irgendwie die gleiche Nudelsuppe, die ich letzte Woche schon hatte. Payment-Daten hinterlegt und alles wird dann automatisch gemacht. Man muss aber auch sagen, so bisher ist das noch nichts und die bisherige Standard-Alexa soll auch parallel zur neuen Version mitlaufen, soll auch kostenlos bleiben. Sprich, die neue smarte Alexa wird einiges kosten, aber noch ist nicht klar, wie viel.
Naja, es passt ein bisschen zu einer anderen Entwicklung, die wir bei einem anderen großen Tech-Giant sehen, nämlich Apple mit Apple Intelligence. Ich müsste nachgucken, die WWDC ist ja jetzt schon ein Dreivierteljahr, mindestens aber ein halbes Jahr her, wo man Apple Intelligence angekündigt hat. Und mit der Version 18.4, die übrigens im April dann final erscheinen soll, soll auch dann Apple Intelligence auch in Europa ausgerollt werden und überhaupt auch vollumfänglich. Also du kannst zwar Apple Intelligence in den USA mit 18.3, also das ist das Betriebssystem, testen oder nutzen, aber halt eben nicht vollumfänglich ausgebaut oder nicht so, wie man es vorgestellt hat auf der WWDC. Und das soll, wie gesagt, kommen mit 18.4 und alle warten auf die Beta-Version und eigentlich hätte sie schon vor 2 Wochen kommen sollen und sie kommt immer noch nicht. Und es scheint sich so abzuzeichnen, dass Apple mit Apple Intelligence sich etwas verhoben hat und da nicht so richtig vorwärts kommt. Und intern munkelt man auch, oder intern, was man hört von vermeintlichen Menschen, die Zugriff haben auf diese Informationen, dass sich das ganze Thema weiter verschieben wird. Auch hier ein Beispiel, dass selbst große Player wie beispielsweise Apple etwas augenscheinlich verpasst haben und Amazon, die ja eigentlich federführend waren, wenn man sich mal die Geschichte von Alexa anschaut, bei dem ganzen Thema Voice, die waren die Ersten, die es wirklich geschafft haben, dass man so einen Assistenten sich zu Hause hingestellt hat und auch wenn Alexa nur Licht an- und ausmachen konnte und irgendwie Radio und keine Ahnung was, es war ja das erste Tool für die breite Masse, was natürliche Sprache verstanden hat. Und da diesen Switch hinzubekommen zum Thema AI, dass sie das so verpasst haben und überrannt oder überrascht worden sind von OpenAI, wundert mich. Und vor allen Dingen wundert es mich, dass sie es nicht geschafft haben, diesen Abstand aufzuholen. Also bei Google habe ich den Eindruck, die kommen immer näher dran. Also da passiert wirklich ganz, ganz viel. Und auch beispielsweise bei X haben wir eben drüber gesprochen, passiert ganz viel. Aber irgendwie die Player, die vorher schon da waren, und auch Siri war ja irgendwie schon vorher da, da passiert irgendwie nicht so schrecklich viel.
Ja, valider Punkt. Also zumindest brauchen sie halt irgendwie deutlich
länger. Hätten sie uns mal gefragt, ne? Aber uns fragt ja keiner. So, Apple. Ich habe noch was zum Thema Apple, weil ich es so schön und so putzig finde. Ihr alle kennt draußen diese schönen Pixar-Filme. Und wer Pixar-Filme kennt, der weiß, ganz am Anfang gibt es diese Tischlampe, ist das, die so hüpft auf das Pixar-Logo und dann so hin und her schaut. Und jetzt ist es so, dass Ingenieure bei Apple eine Tischlampe gebaut haben. Es gibt ein sehr schönes Video dazu. Warum lachst du? Ich will es mir sofort hier hinstellen. Ja. Die ausgestattet ist mit entsprechenden Lautsprecher und Motoren. Und die kann halt auf die Gesten bewegen. Und das ist so cool, das Video. Das müsst ihr euch anschauen, weil es gibt halt den Protagonistin oder Protagonistin in dem Fall, die der Lampe Befehle gibt. Und die Lampe schreckt dann auch so zurück. Das ist so cool. Und das würde ich mir original sofort auf den Schreibtisch stellen. Alleine schon, weil es so super süß ist. Die Lampe nutzt KI, um auf Anfragen zu reagieren. Also man kann natürlich alles mit ihr fragen. Und bei einer Wetteranfrage zum Beispiel guckt dann die Lampe erstmal aus dem Fenster, um zu gucken, wie das Wetter ist. Und kann dann, ja was denn? Das macht ja auch Sinn.
Nix. Ich finde super.
Und total. Also das Video ist, packen Sie die Shownotes und schaut es euch an. Sehr, sehr süß.
Ja, Nicole, hast du gehört, ne? Für den nächsten Geburtstag ein weiteres unsinniges Tool im Haushalt.
Was heißt denn hier unsinnig? Also ich bitte.
Nein, das ist toll. Wenn die Lampe wirklich erstmal rausschaut, um zu gucken, wie das Wetter ist, ist das eine ganz fantastische Idee.
Ja, muss ich das nicht machen?
So.
Naja, gut. Ich habe noch ein paar. Also, wo wir gerade bei Hardware sind, erinnerst du dich noch an die allererste oder an die zweite Folge, wo wir ein spektakuläres Tool vorgestellt haben und wir beide haben gesagt, alles klar, das Ende der Smartphone-Ära ist eingeläutet. Nämlich, es gab zwei Tools, einmal den Rabbit Air One, den gibt es noch. Und es gab noch ein zweites Tool von Humane, der AI-Pin. Das war so ein, ich habe immer gesagt, so wie so eine Art Star Trek Communicator, den man sich halt an das Revers sozusagen geheftet hat, also an Cent oder Pullover. Und das ist jetzt Geschichte.
Ich fände das halt geil, weil das konnte dir so ein bisschen in die Handfläche irgendwas projizieren. Also es wurde technisch dramatisch schlecht gelöst, aber die ersten Videos, und ich weiß noch, ich bin irgendwie, ich war auf irgendeiner Dienstreise, ich glaube in Frankfurt, und du hast mir das geschickt. Ich bin durch Frankfurt gelaufen, habe mir das angeguckt und war, glaube ich, innerhalb von 12 Sekunden auf der Purchase-Seite und wollte mir tatsächlich auch kaufen, und dann ging das aber nicht in EU, es ging nur US und zwar so ein bisschen Kickstarter-mäßig, aber die ersten Versionen waren schon ausverkauft und es waren, weiß ich nicht, $680 oder sowas, und ich hatte so ein krasses FOMO
Mit einem Mobilfunkvertrag, das war das Problem. Erinnerst du dich?
Ach genau, stimmt. Deswegen. Ja, ja. Ja, das war dieses Startup Humane und sie wollten es ja, glaube ich, langfristig als Smartphone-Alternative sogar richtig an den Start bringen. Aber ja, jetzt haben sie es irgendwie echt fix abgewickelt. HP hat das gekauft. Hast du es gelesen?
Ja, genau. Ich weiß aber nicht, zu welchem Preis.
$116 Millionen. Aber
das ist nicht so viel.
Gar nicht. Also die hatten, glaube ich, in der letzten Finanzierungsrunde, was ich damals gelesen habe, war deutlich über $200 Millionen quasi finanziert nochmal. Und am Ende, also HP sagt selber, das Projekt AI-Pin wird nicht fortgeführt. Sie wollen es abwickeln. Am Ende ist es ein Equity-Deal. Das heißt, sie nehmen halt irgendwie die Ingenieure, nehmen so ein bisschen Know-how und das ganze Thema KI-Technik schmeißen sie, glaube ich, einfach weg.
Vielleicht werden ja dann die HP-Drucker etwas intelligenter. Man weiß es nicht.
Ja, ich meine, also die Idee, so ein sprachgesteuertes, bildschirmloses Ding als Smartphone-Alternative zu haben, ist halt echt eigentlich gut und es wird ganz sicher nicht das Letzte gewesen sein, aber also das war einfach Schrott, ja. Und wir haben ja damals schon gesagt, auch dieses Video, was wirklich cool war, was den CEO und so ein paar Development-Guys irgendwie zeigt, das war halt komplett gefaked am Ende.
Ja,
weil es hat, also die Reaktionszeiten waren irgendwie tenfold, es gab eine total unpräzise Sprachsteuerung, es hat nie das gemacht, was du wolltest, deutlich schlechter als Alexa, und ich glaube, die Alltagstauglichkeit war auch irgendwie mehr als fragwürdig.
Die war überhaupt nicht vorhanden, weil, ich erinnere mich auch an die Tests, das Ding wurde immer zu heiß, der war ja auch ein Prozessor drin und das Ding schaltete sich permanent ab und das führte dann dazu, dass es quasi überhaupt nicht nutzbar war, und dieses Laserding war im Sonnenlicht dann nicht zu lesen, also es war total, ja,
genau,
es war etwas weird. Ich gucke auf unsere Liste. Du hast noch reingepackt, 11Lads holt sich 250 US-Dollar ab. Also 250 Millionen US-Dollar, nicht nur 250.
Ja, ist eine kleine Sache, aber wir haben ja letztes Jahr sehr viel über 11Labs gesprochen. Also das war so der erste große und qualitativ hochwertige Sprachsynthetisierer, wo auch eine mir bekannte Person, nennen wir in anonymer Weise M.Klotz, aus S. Der hat sich so da seine Stimme synthetisieren lassen, haben wir auch noch nie so richtig drüber gesprochen. Mittlerweile ist es ja ein alter Hut. Ne? Damals hast du, glaube ich, Wochen dafür gebraucht. Mittlerweile kannst du es, glaube ich, in 10 Sekunden deutlich besser darstellen. Aber ja, das ist jetzt Big Business. Also 11Labs hat sich ja voll auf dieses Thema synthetische Stimmen spezialisiert und hat gerade eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen über 250 Millionen. Sind damit jetzt 3,3 Milliarden US Postmoney wert. Spannendes Thema, habe ich auch gesehen, hätte man auch nochmal als Privatperson über so ein Vehikel investieren können, habe ich nicht gemacht, aber trotzdem ganz interessant. Und die Mitarbeiter, das ist auch so ganz spannend, die sind ehemalige Googler und Palantirer und haben jetzt einige wirklich richtig gute Deals gemacht. Ne? Also sie haben mit der Washington Post, mit großen Gaming-Studios und so mit ziemlich allen großen US-Medienhäusern gearbeitet, um Texte in lebensechte Stimmen zu verwandeln und das Ganze dann natürlich für Hörbücher, für Nachrichtenartikel, virtuelle Charaktere, da gibt es so ganz, ganz viel. Und ich habe mich mal ein bisschen in die Zahlen eingelesen, die haben auch, also es ist irre, ja, also dieses ARR, also wiederkehrende jährliche Returns, waren jetzt 25 Millionen in 2023. 24 waren sie schon bei 90 Millionen, also eine Vervierfachung in 12 Monaten. Und auch jetzt der erste Monat dieses Jahres war gigantisch. Also die verdienen wirklich Geld ne, für dieses ganze Thema Voice Cloning. Sehr, sehr spannend.
Und du sagst Voice Cloning. Ich habe ein Tool mitgebracht, das hast du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Ich ziehe es jetzt mal ein bisschen vor, weil es thematisch gut passt, namens Cypher oder Cypher wird es, glaube ich, ausgesprochen. Das Ding ist insofern ganz cool, weil du kannst halt dort auch deine eigene Stimme klonen und es ist, 11Labs ist relativ komplex und man muss ganz viel Text lesen und das ist so ein Studio und dieses Tool ist ganz anders. Du hast im Prinzip nur eine Eingabemaske und hast dann Button Voice Cloning und dann lädst du 1,5 Minuten deine Stimme hoch. Ich habe das eben gerade gemacht und dann ist deine Stimme geklont und das hört sich wirklich gut an und das Allercoolste daran ist, es ist völlig kostenlos. Das heißt, du kannst es einfach einloggen, direkt loslegen und wer Lust hat, mal seine Stimme zu klonen, 1,5 Minuten Text vorlesen. Du kannst auch jeden beliebigen Text nehmen. Also du musst einfach nur, deine Stimme muss halt zu hören sein, wie du was, wie sie das spricht. Und dann 1,5 Minuten Aufnahme drücken, irgendwas vorlesen, Kinderbuch, Spiegel Online Artikel, whatever. Und dann kannst du jeden beliebigen Text in die Eingabemaske und dann ja, mit deiner Stimme ausgeben. Und ehrlicherweise, ich war überrascht, wie wirklich gut das ist. ST spreche ich so ein bisschen norddeutsch aus, ja, mit Stimme oder Stein, ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben oder hochdeutsch, aber davon abgesehen, sehr, sehr überzeugendes Ergebnis. Schaut es euch an, steht in den Shownotes.
Nur kurzer Disclaimer, weil du ja so einen Aufruf gestartet hast, das zu testen. Also wir testen das ja gerne für euch, aber Mike gibt gerne seine Stimme für solche Sachen und auch andere seiner biometrischen Daten gerne her. Überlegt euch das vorher, wo ihr eure Stimme einsprecht für eine Synthetisierung und wo das gespeichert wird und etc. Ne? Weil das ist, wer weiß, was damit dann passiert und wo das gehostet wird etc. Und viele Themen, die Mike und ich in den letzten 1,5 Jahren ausprobiert haben, sind auch mittlerweile pleite und du weißt aber auch nicht, wo diese Assets dann irgendwann mal gelandet sind. Also trotzdem zumindest mal einmal drüber nachdenken, wenn KI-Gott Mike Klotz zum Nachmachen aufruft.
Ich hoffe immer noch darauf, dass irgendwann irgendwelche Horrorfilme mit meiner Stimme, die irgendwo geklont wurde, dann synchronisiert worden sind. Ja, wichtiger Disclaimer, ich sage ja immer, jeder muss selber wissen, wo er hinklickt, aber Vorsicht ist sicherlich das Gebot der Stunde. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch ein paar News. Ich schaue mal hier drüber, was hier wirklich interessant ist. Ich habe, das ist alles interessant, ehrlicherweise. Es gibt eine britische Studie, die finde ich ganz passend, weil wir auch über AI in Finance ehrlicherweise sprechen. Und diese britische Studie weist auf eine Gefahr hin, die wir kennen, nämlich die Gefahr vor dem sogenannten Bankrunning. Ich musste immer nachgucken, als ich Bankrunning übersetzt habe, war es erstmal Banküberfall. Das stimmt aber gar nicht. Sondern es geht letztendlich darum, dass Menschen halt Geld abnehmen. abziehen, weil sie eine Nachricht gelesen haben, die dazu führt, dass man sagt, okay, jetzt muss ich mein Geld in Sicherheit bringen. Bekanntestes Beispiel ist aus dem Jahr 2023, wo innerhalb von 24 Stunden 42 Milliarden von der Silicon Valley Bank abgezogen wurde. Was auch mit der Nachrichtenlage am Ende zu tun hatte. Ne? Also erinnerst du dich daran, da wurde ganz viel Geld, war auf einmal weg. Und wie es mit der Silicon Valley Bank dann weiterging, ist allerseits bekannt. Nichtsdestotrotz warnt diese Studie vor einem Effekt, nämlich es geht um Deepfakes und um falsche Nachrichten, die generiert werden, die dazu führen können, dass bestimmte Informationen viral gehen und dann auf einmal es einen Run gibt auf eine Bank oder auf Banken aufgrund von Falschmeldungen, die irgendwo in den sozialen Medien aufgetreten sind. Und das ist eine sehr interessante Studie, die das nochmal aufzeigt und aufdröselt. Und die sagen nämlich auch, dass ein Drittel der britischen Bankkunden sehr wahrscheinlich ihr ganzes Geld abheben würden, nachdem sie eine entsprechende Falschnachricht gelesen haben. Also du weißt ja nicht, dass es eine Falschnachricht ist. Und weitere 30% würden es wahrscheinlich tun. Das heißt, mehr als die Hälfte würde dann unter Umständen zu einer Bank laufen und das Konto leerräumen, was natürlich irgendwie nicht so richtig gut ist. Weil, wie wir ja alle wissen, brauchen Banken Geld, weil sie damit arbeiten. Und insbesondere, wenn es nicht mehr da ist, wird es dann schwierig. Also das ist eine interessante Studie. Packen wir auch mit in die Shownotes. Es wird natürlich dann als Conclusio empfohlen, dass Banken sehr, sehr intensiv, was übrigens auch, ich weiß gar nicht, in Deutschland auch nicht so richtig passiert, die sozialen Kanäle eben genau auf solche Nachrichten überwachen, um möglichst schnell reagieren zu können. Also im Prinzip sowas wie im Bereich Phishing, nur dass es halt hier über einen anderen Weg letztendlich Schaden erfolgen kann.
Ja, musst du schon. Also das Thema Bankrun wird tatsächlich in europäischen Banken sehr stark von der Risikoposition her beobachtet und dann auch mit Themen wie Reputationsrisiken, operationellen Risiken etc. halt auch angeschaut, weil das ist ein immenses Risiko und nicht nur von einer Bank, sondern tatsächlich dann Bankensturm, ist glaube ich so das deutsche Wort von Bankrun, abgeleitet. Also es ist ein Ansturm von Kunden auf eine oder mehrere Banken, möglichst quasi zeitnah, wenn sie ihre Einlagen abheben wollen, wenn man das so will. Ja. Und ein Bankrun wird oft verursacht durch eine Panik und wie auch immer diese Panik ausgelöst ist, ne, durch ganz normale Kommunikation oder ne, Black Fridays, irgendwelche Einbrüche, Subprimes etc. Oder eben genau durch das, was du gerade quasi beschreibst. Und in der Form ist es ja eine total fiktive und auch artifizielle Auskunft und die tatsächliche finanzielle Lage der Bank gar nicht widerspiegelt oder von den Banken eines Landes zum Beispiel. Und was aber trotzdem dazu führen kann, dass selbst sehr gut kapitalisierte Banken damit in eine Liquiditätskrise gestürzt werden, wenn einfach zu viele Kontoinhaber gleichzeitig ihr Geld abheben wollen. Das ist ein Riesenproblem und diese Modellierung davon ist wahnsinnig komplex. Und wenn du jetzt Möglichkeiten hast, über künstliche Intelligenz damit wirklich Einfluss auf die mediale Berichterstattung sehr schnell über soziale Netzwerke, Ex etc., die das dann auch nicht prüfen, loszutreten, dann kannst du innerhalb einfach von Minuten Paniken auslösen, die super schwer zu modellieren und eigentlich vorherzusagen sind.
Weil ich gucke gerade auf die Uhr und wir schon lange sprechen, mache ich es jetzt mal ganz kurz und schmerzlos. Auch aus der Branche gibt es etwas Neues, nämlich von ich muss immer überlegen, wie sie ausgesprochen werden. Also ich sage immer UNSA, sie werden aber, glaube ich, ANSA ausgesprochen. Zahlungs- und Software-Lösungsanbieter, PSP, Payment Service Provider, hat ANSA GPT eingeführt. Das ist ein KI-basierter Assistent, der vor allen Dingen den Mitarbeitern die sichere Nutzung von KI-Funktionen ermöglicht. ANSA GPT wurde mit internen Daten trainiert, um natürlich das Thema Datenschutz und Compliance zu gewährleisten und wird insbesondere im ANSA-Team, also bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sehr intensiv genutzt. Also in den ersten Wochen fast 80% der Mitarbeitenden haben das Tool mindestens einmal genutzt und die nutzen es halt ein, um das ganze Thema Zahlungssicherheit zu erhöhen oder Betrug durch Echtzeitanalyse von Transaktionsdaten zu erkennen. Das ist alles natürlich intern, also es ist nichts, was man draußen testen kann, aber ein schöner Use Case aus unserer Branche, dass das Thema KI jetzt auch dort Einzug hält. Ich habe noch zwei Tools, die ich noch ganz schnell erwähnen würde, lieber Sascha.
Darauf freue ich mich jedes Mal wieder.
Vor allen Dingen auf das eine. Ich nehme an, du hast den Super Bowl dir angeschaut. Du bist ja so ein Sporty. Komm, sag wenigstens.
Die angeschaut nicht. also so, ich habe die Vorberichterstattung gesehen und danach viel gelesen. Wir sind ja auch einer der Sponsoren der NFL, aber live gesehen habe ich nicht. Nee, da war ich zu müde.
Okay, beim Super Bowl ist ja für mich immer das Interessante die Werbung, weil neue Filmtrailer gezeigt werden und generell Werbung recht auf eine witzige Art und Weise dargestellt wird. Und OpenAI hatte einen eigenen Werbespot und dieser Werbespot, den kann man sich anschauen, das ist so mit so kleinen Pünktchen gemacht, die ziemlich schön animiert sind. Und wer Lust hat, mal einen ähnlichen Werbespot zu erstellen, es gibt einen Super Bowl AI Ad Generator. Der ist insofern witzig, weil man dieses Ad nachbauen kann, und weil dieses Tool selbst mit AI-Tools erstellt wurde. Ist ein schönes Projekt, was man sich anschauen kann. Wir haben es verlinkt in die Shownotes. Das ganze Thema läuft über codepen.io, ist ein öffentliches Projekt. Einfach draufklicken und dann kann man ein Bild oder ein Video hochladen und dann kriegt man genau wie dieses Ad von OpenAI, kriegt man ein entsprechendes Filmchen generiert.
Also man muss nur das Video hochladen, weil also das, was du verlinkt hast, ist am Ende einfach das Terminal mit viel Code, ne? Aber vielleicht, ich habe die Möglichkeit, ein Video reinzuziehen, vielleicht.
Ja.
Genau. Ist es das? Okay, geil.
Musste mal chatten. Ansonsten gucke ich nochmal bei dem Link. Ein zweites Tool ist ein Google-Projekt. Also es gibt ja von Google immer wieder die wunderbaren Projekte, die man testen kann. Und manchmal werden sie in die Öffentlichkeit, dann in die breite Öffentlichkeit gebracht und zugänglich gemacht und manchmal halt eben auch nicht. Und dieses Tool heißt Whisk. Und was man machen kann, ist, man kann im Prinzip drei Bilder hochladen. Einmal ein Referenzbild, dann ein Stilbild und noch eine Szene und kann sagen, okay, misch mir das mal. Um es mal plakativ zu machen, was habe ich getan? Ich habe also das Bild eines Plüschtiers hochgeladen, ein kleiner Teddybär, ein Bild von Sascha Dewald. Und was bekommt ich dann raus? Ein Sascha-Teddy. Und das ist natürlich... Das ist natürlich cool, weil man kann gerade für Social Media lustige Bilder generieren. Man kann auch eine Knetfigur machen von seinem Partner oder Partnerin. Und es lädt einfach ein, damit zu arbeiten. Für uns in Europa erstmal so nicht nutzbar, es sei denn, man aktiviert ein VPN und wählt dann entsprechend USA aus. Aber dann kann man es einfach frei nutzen und kann wirklich sehr, sehr witzige Bildchen damit generieren. Vielleicht packen wir ja mal ein Plüschbild von Sascha mit in die Shownotes. Das war's, mehr habe ich nicht.
Ja, geil. Aber wir haben auch schon irgendwie wieder deutlich länger gesprochen, als ich dachte. Ich dachte, wir sind so seit einer halben Stunde on air, aber es ist knapp eine Stunde, oder?
Ach so, ich muss Outro machen, ne?
Genau.
Ja, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Das war die dritte Folge von AI in Finance bei Payment and Banking. Viele News. Und wie immer gilt, wenn ihr Anregungen habt, Feedback habt, schreibt uns. Ihr könnt uns Feedback geben über hello@unpluggedpodcast.de. Ihr könnt natürlich auch Feedback geben über paymentandbanking.com. Feedback jeder Form und jeder Art, Kritik, Fragen, Wünsche an uns oder an die Freunde von Payment and Banking. Und was sicherlich erlaubt ist an dieser Stelle, ist ein kleiner Werbeblock, nämlich bald in 3 Wochen, am 12. und 13. März, findet in Berlin die Payment Exchange im Tipi beim Kanzleramt statt. Und auch dort werden wir natürlich über das Thema AI sprechen. Es gibt mindestens ein Panel, habe ich gesehen. Und auch im Rahmen dessen, das erleben wir immer wieder, es ist ein Thema, was uns beschäftigt. Und da wird es sicherlich viele Möglichkeiten geben, mal etwas tiefer einzusteigen. Bist du eigentlich da, Sascha?
Ja, sehr gut, freue ich mich.
Das war's. Und danke fürs Zuhören. Und wir sagen bis bald.
Super. Danke. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.